Heute bin ich ein wenig unruhig, was soziale Netzwerke betrifft. Aber früher war ich ein großer Fan von Facebook. Als ich zur Universität zog, nutzte ich die Plattform, um mit meiner Familie und meinen Freunden in Kontakt zu bleiben. Es war beruhigend zu fühlen, dass obwohl ich weit von zu Hause entfernt war, mein Leben für sie sichtbar war, als wäre alles in Ordnung. Oft teilte ich Fotos, aktualisierte meinen Status und zeigte jedes Detail meines Lebens, in der Hoffnung, dass alle es sehen würden. Meine Welt war dort, online. Und weil ich ein wenig naiv war, ließ ich meine Datenschutzeinstellungen ziemlich locker. Eines Tages erhielt ich eine faszinierende Nachricht von einem Profil, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. Der Text war so einfach wie ein schlichtes Hallo. Ich war ein wenig verwirrt und sah mir deshalb sein Profil an, um eine Verbindung zu finden. Wir hatten jedoch keine gemeinsamen Freunde und sein Standort war 1000 Kilometer entfernt, was mich neugierig machte. Warum hatte er mich kontaktiert? Ich entschied mich mit einem einfachen Hallo Freund, kennen wir uns? Zu antworten. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, als ich die Schreibblasen sah, aber ich hatte keine Ahnung, was kommen würde. Seine Antwort war direkt und erschreckend. Ich werde dich umbringen, sagte er, am Ende begleitet von einem Cowboy-Emoji. Ich blieb wie gelähmt, starrte auf den Bildschirm und versuchte zu verarbeiten, was ich gerade gelesen hatte. Dieser Satz, kombiniert mit dem Emoji, war auf seltsame Weise verstörend. Sofort sah ich mir sein Profil nach Hinweisen an. Es gab eine umfangreiche Sammlung von Fotos, auf denen er Waffen im Wald handhabte, was mich nervös machte. Aber was mich wirklich beunruhigte, waren seine Beiträge, voller Beschwerden über sein Leben und einem tiefen Wunsch, sich an jemandem zu rächen, der es verdient hatte. Auf seinem Profil gab es gelöschte Videos mit Untertiteln, die brutale Handlungen beschrieben, wie eine Motorsäge, die seinen Hals durchtrennte, als wäre er Butter. In diesem Moment verwandelte sich meine Besorgnis in Angst. Ich dachte, vielleicht interpretiere ich seine Nachricht falsch, aber irgendetwas sagte mir, dass es kein Scherz war. Dieser Typ spielte nicht. Er schien wirklich gestört zu sein. Die Tatsache, dass er über meine Beiträge und persönlichen Details Bescheid wusste, jagte mir Schauer über den Rücken. Es war, als hätte er mich beobachtet, ohne dass ich es wusste. Obwohl ich beschloss, ihn zu blockieren, war der Gedanke, dass er genügend Informationen über mich hatte, um mich zu finden, erschreckend. Die Nächte wurden nach diesem Tag lang und schlaflos. Die Angst ergriff mich und ich konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken, was dieser Unbekannte tun könnte. Die Vorstellung, dass er auf dem Weg zu mir war, erfüllte meine Tage mit Panik und ich konnte nicht aufhören, mir vorzustellen, welche schrecklichen Dinge er mir antun würde. Er könnte in meiner Stadt sein und zufällig einen Ort auswählen, um mich zu überfallen, wenn ich in der Vorlesung oder im Laden wäre. Wer weiß? Ich erinnere mich, dass ich mich ständig ängstlich umsah, egal wohin ich ging, und mich fragte, ob sich unsere Blicke irgendwann kreuzen würden. Ein Teil von mir wusste, dass ich irrational war, aber der andere Teil konnte nicht anders. Die Unruhe wurde zu einem ständigen Begleiter, während ich ging, mit Freunden sprach und meinen Alltag lebte, als würden die Augen eines Raubtiers mich aus der Ferne beobachten. Die Wochen schienen endlos und mich quälte der beunruhigende Gedanke, dass er mir folgte und ich ein zufälliges Ziel in seinem verdrehten Spiel war. Obwohl nichts geschah, reichte allein das Wissen, dass ich Opfer eines solchen Menschen werden könnte, aus, um mich zu belasten. Doch etwas Unerwartetes geschah nach einigen Tagen. Eine ungesunde Neugier brachte mich dazu, sein Konto wieder zu entsperren. Ich dachte, vielleicht hätte er aktuellere Informationen, die mich ein wenig über sein Verhalten beruhigen könnten. Beim Durchsehen stieß ich jedoch auf eine Reihe von Fotos, die wie vertraute Landschaften aussahen, aber ich war mir nicht sicher, da es so viele Bilder gab, dass ich fast schwören könnte, dass sie aus derselben Stadt stammten, in der ich lebte, obwohl es keine Möglichkeit gab, das zu bestätigen. Danach wuchs die Angst erneut. Könnte es möglich sein, dass er in meiner Nähe war? Meine Nächte blieben eine Qual. Stress und Angst wurden stark spürbar. In dieser Zeit nahm ich ab und der ganze angesammelte Stress zeigte sich in meinem Aussehen. Sogar meine Freunde sagten mir, ich sehe aus, als würde mich ein Geist quälen. Und irgendwie war es so. Ich wusste, dass ich ihn vergessen und weitermachen sollte. Aber aus irgendeinem Grund konnte ich diesen Schatten, der über meinem Geist hing, nicht loswerden. Die Tatsache, dass er nichts getan hatte, mich nicht gefunden hatte, minderte nicht den Einfluss, den er auf mein Leben hatte. Es war eine Erfahrung, die ich nie für möglich gehalten hätte. Mit der Zeit wurde mir klar, dass ich mich zu sehr der Online-Welt ausgesetzt hatte. Auch begann ich vorsichtiger damit umzugehen, was ich teilte. Meine Datenschutzeinstellungen wurden strenger und ich fing an, Pseudonyme statt meines echten Namens zu verwenden. Obwohl ich nie wieder eine Nachricht von diesem Unbekannten erhielt, hinterließ die Erfahrung ihre Spuren bei mir. Ich lernte auf die harte Tour, dass nicht jeder in dem weiten Ozean der sozialen Netzwerke unschuldige Absichten hat. Die Ereignisse dieser Geschichte haben sich erst vor ein paar Tagen zugetragen, also habe ich sie noch frisch im Gedächtnis. Ich schätze, diese Geschichte ist eher beunruhigend und einfach seltsam als wirklich furchteinflößend. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass sie zu einem echten Albtraum hätte werden können. Ein bisschen Kontext zuerst. Ich arbeite als eine Art freiberuflicher Kameramann. Lokale Künstler, Studenten und sogar ganz normale Leute engagieren mich, um Inhalte für sie zu drehen. Ich habe alles Mögliche gemacht, von Dokumentarfilmen bis zu Hochzeiten. Und ich habe sogar einen Kurzfilm über Außerirdische für einen Typen gedreht. Ich bin nicht reich, aber ich verdiene genug, um meine Rechnungen zu bezahlen und das zu tun, was ich liebe. Vor etwa einer Woche hatte ich einen Autounfall und mein Auto wurde komplett zerstört. Übrigens, das war furchteinflößend und könnte eine eigene Geschichte sein. Eine ältere Dame war am Steuer eingeschlafen, überquerte die Mittelinsel und prallte frontal gegen mich. Die Angst, ein Auto mit voller Geschwindigkeit direkt auf sich zufahren zu sehen, war eines der schlimmsten Dinge, die ich je erlebt habe. Glücklicherweise endete diese Geschichte für mich dort. Die alte Dame und ich blieben völlig unverletzt, Gott sei Dank. Meine Kamera hatte jedoch nicht so viel Glück. Zusammen mit meinem Auto wurde sie beim Unfall zerstört. Als die Frau mich traf, flog die Kamera durch den Aufprall vom Beifahrersitz und durch die Windschutzscheibe. Ich weinte wegen meiner Kamera, nicht wegen des Autos. Der Unfall geschah an einem Mittwoch und ich brauchte bis Samstag eine Kamera für einen Auftrag, den ich erledigen musste. Ich begann, allen, die ich kannte, Nachrichten zu schicken, um zu sehen, ob ich mir eine Kamera ausleihen könnte, aber niemand hatte eine verfügbar. Ich dachte daran, die Kamera meines iPhones zu benutzen, aber ich wusste, dass das eher problematisch als hilfreich wäre. Eine Person, die ich anschrieb, empfahl mir, auf Facebook Marketplace nachzusehen. Ich fand die Idee großartig und konnte kaum glauben, dass ich nicht selbst darauf gekommen war. Ich konnte nicht fassen, was alles dort angeboten wurde. Ich versuchte, mich auf das zu konzentrieren, was ich brauchte, eine Kamera, und schließlich stieß ich auf einen Typen namens Devin, der eine bessere Kamera als meine verkaufte, zusammen mit einem Mikrofon, das ich zu diesem Zeitpunkt nicht besaß. Er verlangte $100 für alles, also fühlte ich, dass ich dieses Angebot nicht ablehnen konnte. Ich sagte ihm, dass ich sie sofort bräuchte, und er stimmte zu, dass ich sie gleich abholen könnte. Nach dem Nachrichtenaustausch fühlte ich mich zu keinem Zeitpunkt unwohl oder misstrauisch. Er wohnte in einem schicken Gebäude im Zentrum, in einem dieser Luxus-Apartments. Außerdem war es früher Nachmittag, also machte ich mir keine Sorgen, einen Fremden nachts zu treffen. Ich lieh mir das Auto meiner Mutter und fuhr zu dem Apartment. Der Typ wohnte in der 12. Etage, am Ende des Flurs. Ich erinnere mich, dass ich ein oder zwei Minuten lang aus dem Fenster am Ende des Flurs geschaut habe, bevor ich an seine Tür klopfte. Als ich klingelte, antwortete er sofort, fast unheimlich schnell, als hätte er direkt hinter der Tür gewartet. Ich trat ein und er schien ein netter Typ zu sein. Er war attraktiv und trug sehr elegante Kleidung. Er war groß und hatte die weißesten Zähne, die ich je bei einem Menschen gesehen hatte. Wir unterhielten uns eine Weile über Kameras und meine Arbeit. Dann erzählte er mir, dass er eine Zeit lang etwas Schauspielerei gemacht habe und den Großteil seines Geldes als Model verdiente. Das fand ich interessant, also hörte ich aufmerksam zu. Schließlich ging er in einen Raum am Ende des Apartments und sagte mit sehr ruhiger Stimme: "Nun, die Kamera ist hier. Lass mich sie dir holen." Als er in den Raum ging, hielt er kurz inne, drehte sich zu mir um und sagte: "Weißt du, als Kamerafan wie ich würde es dir sicher gefallen, meine neue Ausrüstung zu sehen. Schau sie dir an, während ich die andere Kamera und den Rest der Sachen für dich ich vorbereite. Wenn du das hörst, fragst du dich vielleicht, wie ich so dumm sein konnte, einem Fremden in einen kleinen Raum zu folgen. Die Antwort ist, dass dieser Typ mich komplett entwaffnet hat. Er gab keinerlei Warnsignale oder Anzeichen dafür, dass er eine verdächtige Person sein könnte. Auch folgte ich ihm in den Raum und schloss die Tür hinter mir. Das war das erste Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmte. Dann sah ich mich im Raum um. Es war nichts dort außer einer Kamera auf einem Stativ. Mit einer extrem beunruhigenden Stimme sagte er: »Weißt du, du wärst ein großartiges Model.« Ich antwortete ihm nicht. Ich drehte mich einfach um, öffnete die Tür, verließ den Raum und rannte aus dem Apartment. Ohne die Kamera, die er mir angeblich verkaufen wollte. Er verfolgte mich nicht und schrieb mir nie wieder. Das war das Ende dieser Begegnung. Mir wurde klar, dass mir technisch gesehen nichts passiert war. Aber in dem Moment, als die Tür sich hinter mir schloss und er vor mir stand, wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Je mehr Tage seit diesem Nachmittag vergingen, desto mehr fragte ich mich, was wäre, wenn ich nicht gegangen wäre? War dieser Typ nur seltsam oder ein echter Raubtier? Ich hatte keinen Grund, die Behörden einzuschalten, da, wie gesagt, nichts passiert war. Aber ich mache mir Sorgen, dass eine andere Frau in die gleiche Falle tappen könnte. Ich bemerkte, dass die Anzeige inzwischen verschwunden war, offensichtlich, und sie ist nicht wieder auf Marketplace erschienen. Am nächsten Tag holte ich eine andere Kamera von einem älteren Mann ab und sorgte dafür, dass ich von einem Freund begleitet wurde, für alle Fälle. Wenn ich diesen Typ jemals wiedersehen sollte, werde ich so weit wie möglich in die entgegengesetzte Richtung weglaufen. Ich war verzweifelt danach, von zu Hause auszuziehen. Die meisten meiner Freunde waren entweder an der Universität oder an einen anderen Ort gezogen. Ich lebte immer noch bei meinen Eltern und fragte mich manchmal, ob es nicht besser wäre, unter einer Brücke zu wohnen. Natürlich wusste ich, dass das nicht der Fall wäre, aber so verzweifelt war ich nach meinem eigenen Raum. Ich durchstöberte Online-Anzeigen und fand mehrere Mietangebote in meiner Gegend auf Facebook Marketplace. Ich konnte kaum glauben, wie einfach es heutzutage war, einen Ort zu mieten. Jung, dumm und wahrscheinlich ein bisschen naiv, stieß ich auf eine Anzeige, die die Definition von zu gut, um wahr zu sein war. Es handelte sich um ein zweistöckiges Haus mit 4 Zimmern, 2 Badezimmern, einer Garage und einem ausgebauten Keller. Die Fotos ließen den Ort unglaublich aussehen. Ich schrieb dem Typen eine Nachricht und weil ich so ungeduldig war, fragte ich, ob wir uns sehen könnten, sobald er von der Arbeit zurückkommt, an diesem Abend um 20 Uhr. Er stimmte zu und ich plante schon im Kopf, wie ich das Haus einrichten würde. Nach der Arbeit, auf dem Weg dorthin, fiel mir auf, dass zwischen all den Fotos keines vom Äußeren des Hauses oder vom ausgebauten Keller war. Ich schenkte dem zunächst nicht viel Aufmerksamkeit, aber der Gedanke kam mir schon in den Sinn. Ich kam gegen 20.15 Uhr an und das Äußere sah ein wenig vernachlässigt aus. Die Nachbarschaft wirkte auch nicht ideal, aber ich ignorierte alles, weil ich mir immer wieder sagte, dass es ein ganzes Haus nur für mich war. Ich klopfte an die Haustür und ein etwas ungepflegter Mann öffnete. Ich trat ein und die Fotos hatten nichts mit der Realität zu tun. Das Innere wirkte alt und je länger ich hinsah, desto mehr schien es auseinanderzufallen. Ich stand im Wohnzimmer mit diesem seltsamen Mann und dort war auch eine zerbrechlich wirkende Frau. Sie war so dünn, dass ihr Hemd praktisch von der Schulter rutschte. In so einer Situation würde man erwarten, dass die Person, die das Haus vermietet, einen herumführt oder die Zimmer zeigt. Aber diese beiden standen einfach nur da. Schließlich murmelte der Mann etwas wie, ja, naja, das ist alles. Ich hätte in der Anzeige erwähnen sollen, dass es nur Barzahlung ist. Ich fragte, ob ich einen Chancenblick hineinwerfen könnte und er schien genervt, stimmte aber zu. Ich sah mir eines der Zimmer im Erdgeschoss an und stellte fest, dass der Ort völlig heruntergekommen war. Ich wusste, dass ich den Ort nicht wollte und den Rest des Hauses nicht sehen musste. Ich ging zurück ins Wohnzimmer und sagte zu dem Typen, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, aber leider muss ich passen. Die Frau wirkte am Rande des Weinens und der Mann sagte, ich weiß, dass es etwas Arbeit braucht, aber Sie sollten den Keller sehen. Die Frau rannte zur Tür und öffnete sie. Sie streckte die Arme in Richtung Keller aus, als würde sie mir irgendeine Art Preis präsentieren. Da es mir immer schwer fiel, Nein zu sagen, ging ich zur Treppe und blieb oben stehen. Ich dachte, auf keinen Fall, als ich in die Dunkelheit unten blickte. Ich hörte den Mann sagen, der Lichtschalter ist unten. Geh runter, wir folgen dir gleich. Die Frau legte ihre Hand auf meine Schulter und begann, mich sanft zu schieben. Ich denke, das war alles, was ich brauchte, um zu erkennen, dass ich hier raus musste. Ich drehte mich um, begann zur Tür zu gehen und dankte ihnen für ihre Zeit. Dem Typen gefiel das nicht. Er schien zu rennen und stellte sich vor die Tür. Der Mann, ohnehin schon unheimlich und ungepflegt, wirkte jetzt noch bedrohlicher. Er starrte mich mit hervorstehenden Augen an und begann, in seine Gesäßtasche zu greifen. Während er mir direkt in die Augen sah, sagte er, »Du wolltest den Ort bezahlen oder du gehst nicht.« Ich log und sagte, dass ich kein Geld hätte. Er begann auf mich zuzugehen, als würde er meine Größe abmessen. Aus dem Augenwinkel bemerkte ich, dass die Frau sich von hinten näherte. Der Mann kämpfte damit, das hervorzuholen, was er in der Gesäßtasche versteckt hatte, und ich nutzte diesen Moment, um sofort zu reagieren. Ich rannte auf ihn zu und stürmte zur Tür. Als ich versuchte, sie zu öffnen, bemerkte ich, dass sie abgeschlossen war. Der Typ musste sie abgeschlossen haben, als ich nicht hinsah. Ich beeilte mich, entriegelte sie und rannte zu meinem Auto. Ich hörte die Frau von drinnen schreien und den Mann hinter mir herlaufen. Als ich startete und davonfuhr, konnte ich sehen, dass er am Ende der Einfahrt stehen blieb. Gott sei Dank sah ich kein Auto, das mir folgte. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass dieses Paar überhaupt ein Auto hatte. Ich war so verängstigt, dass ich in dieser Nacht nicht nach Hause fuhr. In Sorge um meine Sicherheit ging ich direkt zur nächsten Polizeistation, um den Vorfall zu melden. Die Beamten hörten aufmerksam zu und versicherten mir, dass sie den Fall untersuchen würden. Sie beschlossen, zum Haus zu gehen, aber anscheinend war das Paar bereits verschwunden, als sie ankamen. Es schien, als wären sie Hausbesetzer oder hätten den Ort hastig verlassen, bevor die Polizei eintraf. Obwohl ich nie erfuhr, was ihre wahren Absichten waren, war ich erleichtert, dass sie nicht mehr dort waren. Die Polizisten versicherten mir, dass sie die Gegend im Auge behalten würden und ermutigten mich, sie zu kontaktieren, falls weitere Probleme auftauchen sollten. Alles, was ich weiß, ist, dass ich nie wieder versuchen werde, einen Mietort auf Facebook Marketplace zu suchen. Durch eine schwierige Trennung zu gehen, kann dazu führen, dass man Dinge tut, auf die man nicht stolz ist. Für viele Menschen bedeutet das, auszugehen und jemanden kennenzulernen, nur um sich abzulenken, was niemals eine gute Idee ist. In manchen Fällen trifft man diese Person, ohne es überhaupt zu merken, und genau das ist mir passiert. Vor ungefähr einem Jahr war ich 6 Jahre mit meiner Ex zusammen, als wir uns schließlich trennten. Es traf mich ziemlich hart und ich durchlebte eine schwierige Zeit. Wir hatten zusammen ein Haus gekauft, aber sie behielt das Haus. Ehrlich gesagt wollte ich dort nicht bleiben, da es mich nur deprimierte, in diesem Ort zu sein. Auch fand ich mit meinen begrenzten Mitteln eine günstige Unterkunft zur Miete, während ich mich stabilisierte und mir etwas Besseres leisten konnte. Ich hatte bei der Trennung wirklich alles zurückgelassen, also besaß ich nichts Eigenes. Ich fand über Marketplace einen Ort mit monatlicher Miete und bemerkte, dass es dort viele Dinge zu kaufen gab. Ich kaufte ein Sofa, einen Relax-Sessel, einen Fernseher und praktisch alles, was man sich vorstellen konnte. Ich fühlte mich wie ein König, weil ich so viel Geld sparte. Das Einzige, was mir fehlte, waren Tische und Stühle, was es etwas schwierig machte, Leute einzuladen, um zu spielen oder sogar zu essen. Ich fand ein Mädchen, das ich Lia nennen werde, die einen Tisch mit Stühlen verkaufte. Sie sahen sehr gut aus und waren in ausgezeichnetem Zustand, also schrieb ich ihr eine Nachricht. Um die Geschichte abzukürzen, ich ging, um die Tische und Stühle anzusehen, und sie waren wunderschön. Während ich die Stühle in meinen Van lud, begann ich mit ihr zu sprechen, und es stellte sich heraus, dass sie ebenfalls gerade eine schreckliche Trennung hinter sich hatte und viele Sachen verkaufte. Unser kleines Gespräch wurde zu 2 Stunden voller Lachen und Scherze auf ihrer Einfahrt. Am Ende tauschten wir Telefonnummern aus und planten ein Treffen auf ein Getränk an diesem Wochenende. Ich war aufgeregt, da ich eine Verbindung zu ihr spürte. Das Treffen verlief gut und danach gingen wir nach dem Barbesuch zu ihr nach Hause. Diese Nacht führte zu mehreren weiteren Treffen und bevor ich mich versah, sah ich sie häufig. Etwa einen Monat später bemerkte ich seltsame Dinge. Ich ging auf die Toilette und als ich zurückkam, war mein Handy an einem anderen Ort oder der Bildschirm meines Computers, der im Ruhemodus war, plötzlich eingeschaltet. Ich vermutete, dass sie schnüffelte, was mich ehrlich gesagt nicht besonders störte, da ich nichts zu verbergen hatte. Auch machte ich kein Drama daraus und ließ es geschehen. Ich dachte, sie würde bald merken, dass ich nichts zu verbergen hatte und aufhören, meine Sachen zu überprüfen. Eines Nachts nach der Arbeit hingen wir zusammen ab und ich bemerkte, dass sie verärgert war. Ich fragte sie, was los sei und sie sagte, sie habe gesehen, dass ich Nachrichten an meine Ex schickte und fürchtete, dass ich zu ihr zurückkehren könnte. Zum Kontext, ich hatte meiner Ex geschrieben, um zu fragen, ob eine medizinische Rechnung von mir per Post angekommen sei, da ich sie noch nicht erhalten hatte. Sie antwortete, dass nicht, aber sie mich informieren würde, falls sie ankäme. Das war das gesamte Gespräch. Ich wurde nicht wütend. Ich verstand, dass manche Menschen ernsthafte Vertrauensprobleme haben und dass das schwer sein kann. Ich erklärte ihr ruhig, dass ich nicht verärgert sei, dass sie über solche Dinge mit mir sprechen könne, und der Rest des Abends verlief gut. Am folgenden Samstag blieb Lia bei mir über Nacht. Wir schliefen gegen Mitternacht ein. Ich wachte kurz nach 3 Uhr morgens auf und sie stand auf meinem Bett, buchstäblich auf dem Bett, nicht auf dem Boden. Sie hielt einen meiner Golfschläger über ihrem Kopf, beide Hände fest um den Schläger geklammert. Ich richtete mich schnell auf, hob die Hände und setzte mich ruckartig hin. Ich fragte sie, was los sei und ob alles in Ordnung sei. Sie schluchzte praktisch ununterbrochen und ich konnte kaum verstehen, was sie sagte, bis sie schließlich die Worte hervorbrachte. Ich weiß, dass du etwas versteckst. Wo ist es? Ich hatte keine Ahnung, wovon sie sprach. Ich glitt vom Bett, während sie weiter weinte, und zum Glück reagierte ich nur eine Sekunde, bevor sie den Schläger herunterließ und nur wenige Zentimeter daneben verfehlte. Ich rannte ins Wohnzimmer und konnte nicht glauben, was ich sah. Sie hatte mein Haus zerstört. Buchstäblich hatte sie die Kissen zerfetzt, die Regale umgeworfen und alle Küchenschränke durchwühlt. Mein Computer war eingeschaltet und hatte Dutzende offene Tabs. Ich begann wütend zu werden, als ich sah, was sie alles zerstört hatte. Sie kam aus dem Schlafzimmer, ohne den Schläger, aber immer noch weinend. Sie flehte mich an, ihr zu vergeben und sagte, dass sie nichts zerstören wollte. Doch wie durch einen Schalter verwandelten sich Tränen und Weinen in Wut. Sie begann zu schreien. Ich bin so verletzt wegen Nicole! Ich war fassungslos, da ich keine Ahnung hatte, wer Nicole war oder wovon sie sprach. Ich versuchte, mich zu verteidigen, aber sie schrie weiter, dass sie alles über Nicole wisse, dass sie alles gesehen habe. Plötzlich, ohne Vorwarnung, stürzte sie sich auf mich und zog eine Art Messer aus ihrer Taille. Zum Glück bin ich groß und stark genug, um sie gerade noch genug festzuhalten, um zur Tür zu gelangen. Sobald ich draußen war, rannte ich so schnell ich konnte zum rund um die Uhr geöffneten Laden an der Ecke. Ich bat den Angestellten, die Polizei zu rufen, was er dank Gott sofort tat. Die Beamten kamen schnell und ich erklärte ihnen alles. Die Angelegenheit endete als noch größerer Albtraum. Es stellte sich heraus, dass Lia leider nicht in Ordnung war. Ich weiß nicht genau, was ihre Diagnose war, aber es machte mich sehr traurig für sie. Sie war ein süßes Mädchen und ich hoffe, sie hat die Hilfe bekommen, die sie brauchte. Ich habe sie seit jener Nacht weder gesehen noch von ihr gehört, aber ich denke oft daran. Das Bild von ihr, wie sie auf mir stand, werde ich nie vergessen. Und seit ich diesen Tisch gekauft habe, habe ich Facebook Marketplace nicht mehr benutzt. Und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich es jemals wieder tun werde. Es begann ganz harmlos. Nur eine einfache Snapchat-Streak zwischen meiner besten Freundin Chloe und mir. Wir hatten uns monatelang Fotos geschickt. Zufällige Bilder, lustige Selfies und das eine oder andere Foto von unseren Hunden. Nichts Außergewöhnliches. Wir waren einfach zwei Freundinnen, durch die Distanz getrennt, aber durch die täglichen Snapchats in Kontakt geblieben. Eines Nachmittags nach der Arbeit scrollte ich durch die App. Es war nur ein Foto von einem wunderschönen Sonnenuntergang. Die Farben waren leuchtend Orangefarbene und rosafarbene Streifen zogen sich über den Himmel. Die Wolken waren in Violett- und Blautöne getaucht. Ich fand, es war ein gutes Bild, also öffnete ich es sofort. Doch während ich das Foto betrachtete, fühlte sich etwas seltsam an. Da war etwas im Hintergrund. Ich kniff die Augen zusammen, um zu erkennen, was es war. Zuerst dachte ich, es wäre nur ein seltsames Spiel von Schatten oder vielleicht ein Trick des Lichts. Aber je länger ich hinsah, desto klarer wurde es. Auf dem Hügel in der Ferne stand eine Person. Die Gestalt war fast nicht vom Sonnenuntergang zu unterscheiden. Sie schien eine Silhouette zu sein, aber es war unklar, ob sie stand oder saß. Sie fügte sich so gut in den Hintergrund ein, dass ich sie zunächst gar nicht bemerkt hatte. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Ich wusste, dass Chloe in einem Park gewesen war, aber ich erinnerte mich nicht, dass sie erwähnt hatte, dass jemand anderes dort war. Sofort schrieb ich ihr: Wer ist diese Person im Hintergrund deines Sonnenuntergangsfotos? Sie antwortete fast sofort: Wovon redest du? Ich war allein, als ich das Foto gemacht habe. Ich dachte, vielleicht überreagiere ich, vielleicht war es irgendeine optische Täuschung. Trotzdem wurde ich das Gefühl der Unruhe nicht los. Auch bat ich sie, das Foto noch einmal zu überprüfen. Sie antwortete mit ein paar verwirrten Emojis und sagte: Ich schwöre dir, ich war allein. Vielleicht ist es ein Trick der Kamera oder so. Ich glaubte ihr nicht ganz, ließ das Thema aber vorerst fallen. In den folgenden Tagen bekam ich weiter Fotos von ihr, und auf jedem war etwas Merkwürdiges im Hintergrund zu sehen. Ein Bild zeigte sie auf einer Parkbank sitzend und die Aussicht genießend. Wieder stand eine dunkle Gestalt ein paar Meter von ihr entfernt. Es war schwer, Details zu erkennen, aber die Figur wirkte zu vertraut, fast wie dieselbe Person auf dem ersten Foto. An diesem Punkt begann ich wirklich Angst zu bekommen. Ich fragte Chloe erneut, aber sie bestand darauf, dass sie allein war. Sie schickte mir sogar ein Video von sich, wie sie auf einem Weg spazierte, um mir zu versichern, dass sie allein war. Doch als ich das Video genau betrachtete, sah ich es wieder. Jemand folgte ihr, erst weit entfernt, doch immer näher kommend. Mir wurde übel. Die Gestalt war nicht klar erkennbar, aber im Video konnte man deutlich die Form einer Person sehen, gerade noch im Bildrand. Chloe hatte keine Ahnung. Sie versicherte mir weiter, dass niemand in der Nähe war. Ich hörte die Panik in ihrer Stimme. Sie klang wirklich verängstigt. Aber sie wollte nicht glauben, dass etwas Unheimliches passierte. Mit der Zeit wurden Chloes Snaps häufiger. Manche zeigten sie beim Mittagessen oder beim Kaffeetrinken, aber auf jedem schien die Gestalt irgendwo im Hintergrund zu lauern. Eines Abends schickte sie mir ein Video von sich, wie sie nach Einbruch der Dunkelheit zu ihrem Auto zurückging. Die Gestalt war jetzt noch näher, fast direkt hinter ihr. Ich konnte kaum atmen. Die Gestalt trug einen dunklen Hoodie und ihr Gesicht war völlig von Schatten verdeckt. Ich hörte Chloes Schritte, aber die Hintergrundgeräusche wirkten seltsam, wie ein leichtes Echo, als ob sich die Gestalt neben ihr bewegte und absichtlich außerhalb des Sichtfelds blieb. In diesem Moment hatte ich panische Angst. Ich bat sie, die Polizei zu rufen, doch sie wischte es beiseite. Chloe wollte nicht glauben, dass jemand sie verfolgte. Sie scherzte sogar, vielleicht sei es nur ein Junge, der in sie verknallt sei und sich seltsam verhalte. Doch mit der Zeit wurden die Fotos immer verstörender. Eines Nachmittags schickte sie mir einen Snapchat, der mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Es war ein Foto von ihr vor ihrem Haus. Sie lächelte in die Kamera, aber die Gestalt stand im Fenster des Hauses auf der anderen Straßenseite. Sie stand in der Dunkelheit, kaum sichtbar, aber unverkennbar da. Sofort rief ich sie an. »Chloe, da ist jemand in deiner Nachbarschaft. Du musst vorsichtig sein.« Am Telefon war sie sichtlich betroffen, bestand aber darauf, dass sie niemanden sah. »Vielleicht sind es nur die Nachbarskinder, die draußen spielen«, sagte sie. Doch ich hörte in ihrer Stimme, dass sie anfing, an sich zu zweifeln. Ich überredete sie, die Polizei zu rufen und die Situation zu melden. Ein paar Stunden später rief sie mich zurück, ihre Stimme zitterte. »Sie waren hier, haben das Haus und die Umgebung durchsucht. Sie haben niemanden gefunden. Sie sagten, es sei wahrscheinlich ein Streich, aber ich weiß nicht. Ich fühle mich nicht mehr sicher.« Die Polizei versicherte ihr, sie würden ihr Haus im Auge behalten, aber ich war nicht überzeugt. Ich bat sie immer wieder, ein paar Tage bei mir zu bleiben, aber sie weigerte sich und beharrte darauf, dass alles in Ordnung sei. Dann, eines Tages, hörten die Snaps auf. Chloe hatte mir seit über einer Woche nichts mehr geschickt. Ich versuchte, sie zu erreichen, aber sie antwortete nicht. Als ich anrief, ging es direkt auf die Mailbox. Ich hatte Angst. Ich fuhr zu ihrer Wohnung, in der Hoffnung, dass alles in Ordnung war, aber als ich ankam, war sie leer. Der Ort wirkte verlassen. Ihr Vermieter sagte mir, sie sei vor Wochen ausgezogen und niemand wisse wohin. Es gab keine Nachsendeadresse und keine Telefonnummer. Ich erfuhr nie, was mit ihr passiert ist. Die Polizei fand nie etwas oder jemanden im Zusammenhang mit den Fotos. Der Snapchat-Account, über den sie mir diese Bilder geschickt hatte, ist inzwischen deaktiviert und niemand hat je wieder von ihr gehört. Mir bleiben nur die schrecklichen Erinnerungen an diese Fotos. Fotos von einer dunklen Gestalt, die sie scheinbar überall hin verfolgte. Oft frage ich mich, ob es ein Stalker war oder etwas viel Düstereres. Aber ich werde es nie erfahren. Bis heute meide ich Snapchat und jede andere soziale Plattform, die meinen Standort teilt. Jedes Mal, wenn ich eine Benachrichtigung oder eine Nachricht von jemandem bekomme, den ich nicht kenne, rast mein Herz. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Chloes Verfolger da draußen sein könnte und zusieht. Ich hatte immer gedacht, dass nach einer Trennung alles wieder normal werden würde. Man überwindet die Vergangenheit, vergisst, was passiert ist und fängt neu an. Aber ich hätte mir nie vorstellen können, wie sehr ich mich irren könnte. Die Geschichte, die ich dir gleich erzählen werde, ist eine, die ich selbst noch nicht vollständig begreife. Und alles begann mit einem einzigen Snapchat von meinem Ex, Adam. Wir waren fast 2 Jahre zusammen gewesen, bevor alles auseinanderbrach. Die Trennung war weder dramatisch noch chaotisch. Es war eine dieser Dinge, die mit der Zeit passieren. Wir hatten uns entfremdet und keiner von uns war mehr glücklich. Nach der Trennung sprachen wir nicht viel miteinander und das war für mich in Ordnung. Wir löschten uns gegenseitig aus den sozialen Netzwerken, entfernten alle Erinnerungen an die Beziehung und machten mit unserem Leben weiter, dachte ich jedenfalls. Monate vergingen, ohne dass wir uns auch nur die Profile ansahen. Ich war in einer neuen Beziehung und alles lief gut. Ich hatte keinen Grund, an Adam zu denken. Doch dann erhielt ich eines Nachmittags eine Benachrichtigung von Snapchat. Sie war von einem Nutzer, den ich nicht kannte. Zuerst dachte ich, es sei Spam oder irgendeine zufällige Person, die mir eine Freundschaftsanfrage schickte, aber dann sah ich den Namen. Adam. Mein Herz machte einen Sprung. Ich hatte seit langer Zeit nichts mehr von ihm gehört, nicht einmal an ihn gedacht. Und doch stand da sein Name auf meinem Bildschirm. Er hatte mir ein Foto geschickt. Es war ein Bild von uns, als wir noch zusammen waren. Wir waren auf einer Party, lächelten und hielten Gläser in der Hand. Völlig ahnungslos, dass irgendwann alles auseinanderfallen würde. Ich starrte eine Weile auf das Foto. Irgendetwas stimmte nicht. Es war kein einfach nostalgisches Foto. Es war die Art von Bild, von der Adam wusste, dass ich sie behalten würde. Eines, das ich mit niemandem geteilt hatte. Ich hatte es weder online noch auf Facebook oder Instagram gepostet. Woher hatte er dieses Foto? Ich öffnete schnell die Nachricht, um zu antworten. Aber bevor ich etwas schreiben konnte, erhielt ich einen weiteren Snap von ihm. Diesmal war es ein Foto von einer Straße, die ich erkannte. Es war die Hauptstraße in der Nähe meines Wohnkomplexes. Draußen war es dunkel und das Licht der Straßenlaternen tauchte alles in ein kaltes, seltsames Leuchten. Mein Magen zog sich zusammen. Wie konnte er in der Nähe meiner Wohnung sein? Sofort tippte ich eine Antwort. Adam, was zur Hölle soll das? Die Antwort kam schnell. Wollte dir nur die guten Zeiten in Erinnerung rufen. Wir sind diese Straße immer entlang gelaufen, erinnerst du dich? Ich erstarrte. Wir waren diese Straße unzählige Male gegangen. Aber warum schickte er mir das jetzt? Ich dachte, es sei vielleicht nur ein seltsamer Anflug von Nostalgie, aber irgendetwas daran fühlte sich falsch an. Zuerst ignorierte ich es, in der Annahme, er sei betrunken oder mache nur Spaß. Aber dann begann es sich zu steigern. Der nächste Snap war ein Foto von meinem Auto, das vor meinem Gebäude geparkt war. Es war nachts aufgenommen worden, aber es bestand kein Zweifel, dass es mein Auto war. Ich hatte es erst vor ein paar Stunden dort abgestellt, Ich hatte niemandem gesagt, wo ich war und auch nichts in sozialen Netzwerken darüber gepostet. Ich starrte das Foto eine Weile an und versuchte zu begreifen, wie er wusste, dass ich dort war. Ich schickte ihm schnell eine Nachricht. Woher wusstest du, dass ich hier bin? Die Antwort kam diesmal noch schneller. Ich versuche nur ein guter Ex zu sein. Will sicher gehen, dass du sicher bist. Ein Schauer lief mir sofort über den Rücken. Meine Finger zitterten, während ich schrieb. Das ist seltsam, Adam. Bitte hör auf. Doch er hörte nicht auf. In den nächsten Tagen bekam ich weiterhin Fotos und Snaps, die immer beunruhigender wurden. Zuerst ein Bild von meinem Gebäude, aufgenommen von der anderen Straßenseite, mit einer vagen Nachricht. Ich bin in der Nähe, wollte nur sicher gehen, dass es dir gut geht. Dann ein Foto von meiner Wohnungstür, als ob er direkt davor gestanden hätte. Ich hatte Angst. Ich wusste, dass Adam so etwas nicht tun würde. Zumindest dachte ich, ich würde ihn kennen. Ich blockierte ihn auf Snapchat in der Hoffnung, dass damit alles vorbei wäre. Doch in derselben Nacht erhielt ich einen letzten Snap. Es war ein verwackeltes Video, aber unverkennbar. Es war Adam, der auf der anderen Straßenseite meiner Wohnung stand und das Äußere filmte. Ich konnte sein Gesicht sehen, kaum erhellt von einer Straßenlaterne, mit einem Lächeln, das sich über sein Gesicht zog. Mir stockte der Atem. »Warum machst du das?«, schrieb ich ihm. Mein Herz raste, meine Finger waren taub, während ich die Nachricht schickte. Ich starrte auf den Bildschirm und wartete. Keine Antwort. Am nächsten Morgen bemerkte ich etwas Seltsames. Mein Handy hatte über Nacht neben meinem Bett geladen, aber als ich es überprüfte, waren alle Snapchat-Nachrichten verschwunden. Es gab keine Spur von dem, was er mir geschickt hatte, nichts, das beweisen konnte, dass es geschehen war. Ich versuchte, ihn anzurufen, um ihn zur Rede zu stellen, aber sein Telefon ging direkt auf die Mailbox. Ich hinterließ Nachrichten, aber er antwortete nie. Er war völlig unerreichbar. Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr fragte ich mich, ob ich mir das alles nur eingebildet hatte. Ich konnte nicht begreifen, was geschehen war, aber tief in mir wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Ein paar Tage später bemerkte ich etwas noch Verstörenderes. Die Fotos, die er mir geschickt hatte, die vom Auto, vom Gebäude, von der Straße, hatte ich gespeichert. Es war nicht geplant gewesen, aber ich war wohl so erschüttert, dass ich es nicht über mich brachte, sie zu löschen. Als ich sie mir erneut ansah, bemerkte ich etwas, das mir zuvor entgangen war. Auf dem Foto von meinem Auto stand jemand im Hintergrund, kaum erkennbar. Zuerst dachte ich, es sei ein Lichtspiel, aber je länger ich hinsah, desto klarer wurde es. Es war eine große, schemenhafte Gestalt, die neben meinem Auto stand, teilweise von der Dunkelheit verdeckt. Ich konnte nicht sicher sein, dass es Adam war, aber ich wusste, dass es niemand war, den ich kannte. Ich meldete das Konto bei Snapchat, aber sie konnten keine Beweise für die Nachrichten oder das Konto finden. So wie bei den Fotos blieb keine Spur, keine Möglichkeit zu beweisen, was passiert war. Kurz darauf änderte ich meine Nummer und zog in eine andere Wohnung. Ich habe nie wieder etwas von Adam gehört, aber hin und wieder, wenn ich spät abends draußen bin, kann ich das Gefühl nicht abschütteln, dass mich jemand beobachtet. Ich habe das Gefühl, dass immer jemand direkt hinter mir steht, am Rand meines Blickfeldes. Und ich werde dieses gruselige Lächeln in dem Video, das er mir von der anderen Straßenseite schickte, nie vergessen. Seitdem habe ich Snapchat komplett gelöscht. Die Angst vor dem, was als nächstes passieren könnte, ist einfach zu groß, um damit zu leben. Diese Geschichte klingt völlig verrückt, aber ich schwöre dir, dass sie wahr ist. Es ist die Art von Geschichte, die dich jede scheinbar harmlose Online-Interaktion überdenken lässt. Jedes Mal, wenn du eine App öffnest oder eine Nachricht sendest, ist es das, was dich noch lange verfolgt, nachdem alles vorbei ist. Das Schlimmste ist, dass ich immer noch nicht weiß, wer hinter all dem steckte oder was diese Person wollte. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass alles mit einer zufälligen Snapchat-Nachricht begann. Es war ein ganz normaler Wochentag. Ich hatte die Arbeit beendet und war auf dem Heimweg, als ich sah, dass ich eine neue Snapchat-Nachricht von einem unbekannten Kontakt hatte. Das Foto war von der anderen Straßenseite aufgenommen worden und zeigte meine Haustür. Die Nachricht unter dem Foto war kurz, unheimlich und völlig grundlos. Ich beobachte dich. Ich erinnere mich, dass ich die Nachricht mehrere Minuten lang anstarrte und versuchte, sie zu verstehen. Ich war mir nicht sicher, ob es ein Scherz oder irgendeine Art von Spiel war, aber irgendetwas daran ließ mir einen Schauer über den Rücken laufen. Es war nicht nur die Nachricht selbst, sondern die Tatsache, dass ich nichts in meinen sozialen Netzwerken gepostet hatte, was meinen Wohnort hätte verraten können. Der einzige Ort, an dem ich meinen Standort geteilt hatte, war in privaten Nachrichten mit Freunden, und keiner von ihnen würde so etwas tun. Ich nahm an, dass es jemand war, der mich einfach nur erschrecken wollte. Vielleicht ein alter Freund, der meine Nummer wiederbekommen hatte, oder irgendein zufälliger Fremder. Aber als ich den Benutzernamen auf Snapchat überprüfte, gab er mir keinen Hinweis. Der Name war nur eine zufällige Kombination aus Buchstaben und Zahlen. Das kam mir seltsam vor. Es schien niemand zu sein, den ich kannte. Trotzdem dachte ich, es wäre nur ein harmloser Scherz. Ich öffnete schnell die App, um den Benutzer zu blockieren und das Ganze zu vergessen. Aber als ich gerade dabei war, die Blockiertaste zu drücken, kam ein weiterer Snap. Ich öffnete ihn fast gegen meinen eigenen Verstand. Diesmal war es ein Foto meines Autos, das draußen vor meinem Wohnhaus geparkt war, aus der Ferne aufgenommen. Es war ein verschwommenes, entferntes Bild, aber es war eindeutig mein Auto. Daran bestand kein Zweifel. Ich begann, mich ein wenig unwohl zu fühlen, redete mir aber ein, dass es nur ein Zufall sei. Vielleicht war es jemand, der mich schon einmal hatte wegfahren sehen, oder sogar jemand, der die Nachbarschaft kannte. Der rationale Teil von mir sagte mir, dass ich übertrieb, aber ich konnte das aufkommende Gefühl von Angst nicht loswerden. Dann begannen sich die Nachrichten zu häufen. Der nächste Snap war ein weiteres verschwommenes Foto, diesmal von einem Park in der Nähe meiner Wohnanlage, einem Ort, an dem ich fast jeden Morgen jogge. Die Figur auf dem Foto war nicht klar zu erkennen, aber ich konnte eine dunkle Silhouette sehen, die wie eine Person unter einem Baum stand. Ich hatte nichts darüber erwähnt, dorthin zu gehen, weder in sozialen Netzwerken noch gegenüber jemand anderem. Woher wussten sie das? Am nächsten Tag erhielt ich einen weiteren Snap. Diesmal war es noch schlimmer. Ein Foto von mir, oder zumindest sah es so aus. Der Snap zeigte die Seite meines Gesichts, halb im Schatten, während ich zur Bushaltestelle ging. Das Foto war hinter einem geparkten Auto aufgenommen worden und ich hatte zu dem Zeitpunkt niemanden bemerkt. Es war so surreal, das Foto zu sehen, dass ich es kaum glauben konnte. Es war unmöglich, dass jemand so nah gewesen war, um dieses Bild zu machen, ohne dass ich es bemerkte. Und doch war der Beweis da, dass mich jemand beobachtete. Ich geriet in Panik. Wer war diese Person? Woher wusste sie so viel über mich? Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich blockierte den Account sofort und löschte die App. Es schien die beste Lösung. Alles abbrechen, vergessen und weitermachen. Aber es war noch nicht vorbei. In derselben Nacht erhielt ich eine SMS von einer unbekannten Nummer. Die Nachricht lautete: Glaubst du, dass mich zu blockieren mich aufhält? Tut es nicht. Ich erstarrte. Die Nachricht war beunruhigend, aber das war nicht das Verstörendste. Das Schlimmste war, dass die SMS von derselben Nummer kam, die die Snapchat-Nachrichten gesendet hatte. Es fühlte sich an, als würde jemand ein krankes Spiel mit mir spielen. Ich überprüfte die Nummer und tatsächlich stimmte sie mit dem Kontakt überein, den ich auf Snapchat blockiert hatte. In dieser Nacht war ich völlig angespannt. Ich änderte sofort meine Telefonnummer und meldete die Nachrichten auch den Behörden, aber die Polizei nahm es nicht ernst. Sie sagten mir, dass sie nicht viel tun könnten, solange die Person keine direkten Drohungen aussprach oder zu mir nach Hause kam. Es war frustrierend und beängstigend zu wissen, dass jemand so viel über mich wusste, ohne in mein Leben eingeladen worden zu sein. Die Snaps hörten ein paar Tage nach der Änderung meiner Nummer auf, aber ich war nicht bereit, mich zu entspannen. Ich begann, Pfefferspray mitzunehmen, wann immer ich das Haus verließ, und bat sogar einen Freund, mich beim Joggen im Park zu begleiten. Ich hatte das Gefühl, dass die Person immer noch da war, mich beobachtete. Dann, eines Nachts, als ich dachte, das Schlimmste sei vorbei, erhielt ich einen weiteren Snap. Es war ein Foto meines Wohngebäudes, aufgenommen von der anderen Straßenseite. Aber etwas war anders an diesem Bild. Es war nicht verschwommen wie die anderen. Es war gestochen scharf und zeigte die Fenster und die dunkle Silhouette einer Person, die neben einer Straßenlaterne stand, gerade außerhalb der Reichweite der Kamera. Mein Herz raste, als mir klar wurde, dass die Person, die diese Nachrichten schickte, nicht weit von mir entfernt war. Die Gestalt auf dem Foto kam mir seltsam vertraut vor, und ich erkannte die Ecke des Gebäudes und den Baum im Hinterhof. Aber ich wusste nicht, wer diese Figur war. Ich rief erneut die Polizei. Sie kamen zu meinem Gebäude, aber als sie die Gegend absuchten, fanden sie nichts. Es gab keine Anzeichen eines Einbruchs und niemanden, der sich in den Schatten versteckte. Der Fall verlief im Sande. Ich beschloss, den Snapchat-Account noch einmal zu überprüfen, aber diesmal war er verschwunden. Der Benutzer hatte sein Konto gelöscht, keine Spur hinterlassen, keinen Benutzernamen, keine Nachrichten. Einfach nichts. Es war, als wäre er in Luft aufgelöst. Ich weiß bis heute nicht, wer das war oder was er wollte. Das seltsame Gefühl, dass mich jemand ständig beobachtet, verschwand nie. Ich musste in eine andere Wohnung ziehen, meine Routinen ändern und sogar eine Zeit lang auf soziale Medien verzichten. Ich erhielt nie wieder eine Nachricht oder einen Snap von dieser Person, aber der unheimliche Gedanke, dass jemand so viel über mein Leben wusste, begleitet mich bis heute. Ich werde nie den Moment vergessen, als ich das Foto meines Wohngebäudes öffnete und diese Gestalt dort stehen sah, gerade außerhalb der Sichtweite, um ein Rätsel zu bleiben, aber nah genug, um mir einen kalten Schauer über den Rücken zu jagen. Bis heute fühle ich mich nie völlig sicher, wenn ich allein bin. Es bleibt immer dieses nagende Gefühl, dass jemand aus den Schatten zusieht. Es war nur ein Nachmittag und ich beschloss, in ein Café in der Nähe meiner Wohnung zu gehen, um ein wenig zu arbeiten. Ich hatte einen Berg von Aufgaben vor mir und brauchte einen Koffeinschub, um die Fristen einzuhalten, da meine Motivation bei Null lag. Der Ort war immer voller Menschen, aber dank meiner geräuschunterdrückenden Kopfhörer konnte ich mich in meine Arbeit vertiefen, ohne mich zu sehr ablenken zu lassen. Obwohl ich zugeben musste, dass mir die Energie des Ortes, erfüllt von Gesprächen und Lachen, half, mich zu konzentrieren. Mit einem Karamell-Macchiato in der Hand gelang es mir schließlich, das erste Tabellenblatt auf meiner Liste fertigzustellen. Doch während ich meinen Kaffee genoss, erschien eine unerwartete Benachrichtigung auf dem Bildschirm. Es war eine Nachricht aus einer der Chat-Apps, die ich zur Arbeitskoordination benutzte, aber der Absender wurde als unbekannt angezeigt. Einen Moment lang dachte ich daran, sie zu ignorieren. Doch ich hatte den ersten Teil meiner Arbeit abgeschlossen und glaubte, dass eine kleine Pause mir nicht schaden würde. Auch öffnete ich die Nachricht. Was ich las, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Du bist im Café. Sofort überkam mich ein Gefühl der Unruhe. Was sollte das heißen? Ich hätte es ignorieren können, aber meine Neugier war stärker. Also beschloss ich zu antworten. Wer bist du? Nichts. Zeit verging, ohne dass eine Antwort kam. Auch wandte ich mich wieder meiner Arbeit zu und versuchte nicht weiter darüber nachzudenken. Doch gerade als ich begann, weitere Zahlen in meine Tabelle einzutragen, vibrierte der Bildschirm erneut mit einer neuen Nachricht. Du bist im Café, ich sehe dich. In diesem Moment stieg meine Besorgnis natürlich an. Wer konnte diese Person sein? Und wie war sie in diesen Chat gelangt? Ich schaute mich um, auf der Suche nach bekannten Gesichtern, doch ich erkannte niemanden. Alle schienen ihre Gespräche und ihren Kaffee unbeschwert zu genießen, also war der Absender offensichtlich nicht in meiner Nähe. Trotzdem ließ mich der Gedanke, dass mich jemand beobachtete, erstarren. Wer bist du? Schrieb ich erneut und hoffte, dass sie sich die Person zu erkennen geben würde. Dieses Mal kam die Antwort sofort. Du trägst eine schwarze Jacke und blaue Schuhe und du riechst nach Carolina Herrera. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Jeder hätte meine Kleidung bemerken können, aber nicht das Parfum. Das bedeutete, dass jemand nah genug war, um meinen Duft wahrzunehmen. Aber wer konnte das sein? Mir wurde kalt vor Angst. Doch anstatt die App sofort zu schließen, trieb mich etwas dazu, das Gespräch fortzusetzen. Ich konnte nicht zulassen, dass die Angst mich beherrschte. »Warum schreibst du mir?«, tippte ich. Die Worte auf dem Bildschirm blinkten, bevor schließlich die Antwort kam. »Du solltest nicht hier sein. Geh sofort von dort weg.« Diese Worte ließen mir das Blut in den Adern gefrieren. Doch ich begann zu denken, dass es vielleicht eine Falle war, dass ich möglicherweise einen Stalker hatte, der mir gefolgt war. Was, wenn er versucht, mich aus dem Café zu locken, um mich auf dem Parkplatz anzugreifen? Dachte ich. Die Paranoia begann, mich zu übermannen. Warum sollte ich gehen? Fragte ich. Die Antwort kam schnell. Du siehst verängstigt aus. Das solltest du auch sein. Geh einfach um deinetwillen. Ich konnte mein Herz heftig schlagen spüren. Was bedeutete das? Wer bist du? Schrieb ich erneut, getrieben vom Bedürfnis zu wissen, mit wem ich es zu tun hatte, aber diesmal kam keine Antwort. Die Minuten schienen eine Ewigkeit zu dauern und die Spannung wuchs, bis ich schließlich frustriert den Chat schloss und versuchte, mich wieder auf die Arbeit zu konzentrieren. Doch meine Konzentration war unwiederbringlich verloren. Ich versuchte, mit dem nächsten Tabellenblatt zu beginnen, machte aber sofort einen Fehler und mein Bildschirm füllte sich mit Fehlermeldungen, die anzeigten, dass die Formeln nicht funktionierten. Unfähig weiterzumachen, beschloss ich, dass es am besten war, zu gehen. Während ich meine Sachen zusammenpackte, blickte ich aus dem Fenster auf den Parkplatz, auf der Suche nach einem Anzeichen von Gefahr, aber der Ort war ruhig, abgesehen von einem weißen Lieferwagen in einiger Entfernung, der mir seltsam fehl am Platz vorkam. Mit rasendem Herzen atmete ich tief durch und rannte zu meinem Auto, das Pfefferspray in der Hand, falls ich es brauchen würde. Niemand schien mir zu folgen, also stieg ich in den Wagen und verriegelte alle Türen, um mich zu beruhigen. Sicherlich war es irgendein Fremder, der meine Kontaktdaten gefunden und einfache Schlussfolgerungen gezogen hatte, dachte ich. Doch plötzlich sah ich, wie einige Männer aus diesem weißen Lieferwagen stiegen. Es waren drei und jeder trug eine Sturmhaube. Mein Herz blieb stehen, als ich ihre Bewegungen beobachtete. Sie gingen schnell in das Café, und in diesem Moment wurde mir klar, dass ich dabei war, etwas Schreckliches mit anzusehen. Die drei gingen direkt zur Theke, und ich sah durch die Fenster, wie sie den Barista bedrohten, damit er die Kasse öffnete. In diesem Moment war ich ein regloser Beobachter in meinem Auto, fassungslos. Die Männer waren bewaffnet, und einer von ihnen begann, den Barista anzuschreien, während die anderen beiden ihre Waffen in die Luft hoben, als wäre es eine Show. Das Chaos brach in Sekundenschnelle aus. Der verängstigte Barista begann, das gesamte Geld aus der Kasse zu geben, während ich den Atem anhielt, völlig schockiert. Ich konnte mich nicht bewegen. Plötzlich richtete einer der Männer seine Waffe auf den Barista und ich hörte ein ohrenbetäubendes Geräusch, das wie Donner durch den Raum hallte. Ein Schuss, gefolgt von Schreien, erfüllte die Luft und die Menschen begannen, zur Tür zu rennen und stießen dabei gegeneinander. All das geschah, während ich weiterhin vor Angst erstarrt durch die Fenster starrte, als plötzlich eine Salve von Schüssen die Luft zerriss. Die Szene verwandelte sich in ein schreckliches Schauspiel. Das Chaos ergriff Besitz vom Ort. Was vor wenigen Minuten noch ein ruhiges Café gewesen war, hatte sich in ein Schlachtfeld verwandelt. Plötzlich fiel mein Blick auf den Tisch, an dem ich noch kurz zuvor gesessen hatte. Der Sitz hatte mindestens zwei Einschusslöcher. Ein Schauer lief mir über den Körper, als mir klar wurde, dass ich, wenn ich nicht gegangen wäre, vielleicht jetzt dort gelegen hätte, tot auf dem Boden. Die Intensität der Situation ließ mich an den Unbekannten denken, der mich gewarnt hatte. Ich konnte nicht aufhören, mich zu fragen, wer er gewesen war. In diesem Moment, während ich die fliehende Menge beobachtete, wurde mir bewusst, dass ich nicht einfach dort bleiben und abwarten konnte, bis sich alles von selbst löste. Ich musste fliehen. Also startete ich das Auto und fuhr auf die Straße, während ich mit zitternder Hand und rasendem Herzen die Polizei anrief. »Hilfe! Es findet ein Überfall im Café Diana auf der Main Avenue statt!« schrie ich und versuchte ruhig zu bleiben, während ich die Situation erklärte. Als ich endlich zu Hause ankam, ging ich direkt zu meinem Laptop. Ich musste die Nachrichten, die ich erhalten hatte, noch einmal lesen. Allein der Gedanke, dass mich jemand vor der Gefahr gewarnt hatte, erfüllte mich gleichzeitig mit Angst und Neugier. Auch öffnete ich die App, doch mein Herz sank, als ich sah, dass das Chatfenster leer war. Es gab keine Spur von diesen Nachrichten, als hätten sie nie existiert. Ich saß vor dem leeren Bildschirm und versuchte zu begreifen, was gerade geschehen war. Der mysteriöse Absender, die seltsamen Nachrichten, alles war verschwunden. War es eine Halluzination gewesen? Ein Streich meines Geistes? Oder hatte wirklich jemand da draußen über mich gewacht? Angst erfüllte mich, aber auch Erleichterung darüber, diesem Horror entkommen zu sein. An jenem Nachmittag starben der Barista und zwei weitere Personen, während drei Kunden verletzt wurden. Ich frage mich immer noch, wer hinter all dem steckte. Seit diesem Tag hat das Café seine Türen geschlossen. Und bis heute weiß niemand, wer für den Angriff verantwortlich war. Was mich betrifft, so weiß ich noch immer nicht, wer mir an jenem Tag das Leben gerettet hat oder ob ich einfach nur halluziniert habe. Nichts ist mir mehr klar. Mein Name ist Nelson und was ich dir jetzt erzählen werde, geschah vor einigen Jahren, zu einer Zeit, als Snapchat noch nicht so populär war, wie es später werden sollte. Damals benutzten meine Freunde und ich die App, um alberne Witze und lächerliche Memes auszutauschen. Wir schickten uns die dümmsten Sachen, wohl wissend, dass sie sofort verschwinden würden, sobald sie gesendet waren. Und das war sehr lustig. Ich erinnere mich, dass mein Freund Derek von uns allen derjenige war, der am süchtigsten nach Snapchat war. Jeden Tag, ohne Ausnahme, schickte er mir mindestens ein Dutzend Nachrichten. Und ehrlich gesagt, es war etwas überwältigend, aber ich hatte nicht den Mut, es ihm zu sagen. Dann kamen die Frühlingsferien. Es war unser letztes Schuljahr, also blieb ich zu Hause bei meinen Eltern. Wir hatten keine Reisepläne, weil, nun ja, dafür kein Geld da war. Dereks Familie hingegen war ziemlich wohlhabend. Also fuhr er allein zum Lake Havasu, um die freie Woche zu genießen, und benutzte den Führerschein seines älteren Bruders, um Alkohol zu kaufen. Er kannte dort niemanden, aber das hielt ihn nie auf. Er war ein Freigeist und liebte es, sich auf alle möglichen Abenteuer einzulassen. Ich dachte, dass auf seiner Reise alles gut lief, denn sobald er weggefahren war, hörte er auf, mir zu schreiben. Ich hatte ihm ein paar Nachrichten geschickt und gefragt, wie es ihm ging, aber keine Antwort erhalten, also nahm ich an, dass er zu sehr mit Spaß beschäftigt war. Ich machte mir keine Sorgen, zumindest nicht am Anfang, bis ich eines Nachts, nach etwa 4 Tagen Funkstille, um 3 Uhr morgens eine Nachricht von ihm erhielt. Als ich das Handy öffnete, sah ich ein Foto von einem alten, schmutzigen Wohnwagen mitten in der Wüste. Das Bild sah wirklich seltsam aus und unten war eine Adresse in Lake Havasu angegeben, aber sonst keine weiteren Informationen. Das Bild verschwand sofort und ich schlief wieder ein. In dem Moment nahm ich an, dass er auf einer verrückten Party war oder so etwas und dachte, am nächsten Tag würde mein Handy voller Bilder von ihm sein, tanzend mit einer Menge Mädchen und umgeben von Neonlichtern. Doch am nächsten Tag nichts. Derek hatte mir nichts geschickt und ich begann mir Sorgen zu machen. War ihm etwas passiert? Warum hatte er mir diese seltsame Adresse geschickt? Ich bekam ein schlechtes Gefühl. Auch rief ich ein paar Freunde an und erzählte ihnen von der Nachricht, die ich erhalten hatte und wie merkwürdig alles wirkte. Sie sagten mir, dass auch sie dasselbe Foto über Snapchat bekommen hatten. Wir drei trafen uns bei mir zu Hause, um das Geheimnis hinter Dereks seltsamem Verschwinden und dieser mysteriösen Nachricht zu lösen. Wir redeten eine Weile und versuchten, Theorien aufzustellen. Vielleicht machte Derek einen Scherz, aber das passte nicht zu ihm. Er schickte zwar oft Unsinn, aber nie etwas so Merkwürdiges oder Kryptisches. Auch lag plötzlich der Gedanke nahe, dass er vielleicht um Hilfe bat. Dieser Wohnwagenpark sah nicht nach einem Ort aus, an dem man freiwillig sein wollte, schon gar nicht er. Wir beschlossen, ins Auto zu steigen und nach Lake Havasu zu fahren, um ihn zu finden. Das Bild war von meinem Handy verschwunden, aber ich erinnerte mich, dass die Straße Mosquita hieß, auch wenn ich die genaue Hausnummer nicht mehr wusste, nur, dass sie auf 32 endete. Ich schaltete meinen Laptop ein und öffnete MapQuest. Ja, ich weiß, das waren andere Zeiten. Wir sahen, dass die Mosquita Street, eine Schotterstraße am Rande von Lake Havasu, war genau wie auf dem Foto. Ich sagte meinen Eltern, dass ich den ganzen Tag weg sein würde, und dann machten wir uns auf die 6 Stunden lange Fahrt von meinem Zuhause in Kalifornien nach Lake Havasu. Als wir endlich in der Stadt ankamen, herrschte dort eine festliche Stimmung. Viele junge Leute genossen den See und schlenderten durch die Straßen. Ehrlich gesagt, wenn ich nicht so nervös wegen Derek gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich selbst dort bleiben und die Atmosphäre genießen wollen. Doch als wir die Hauptstraßen verließen und in die Mosquito Street abbogen, merkte ich, dass der Weg schwieriger war, als ich gedacht hatte. Zum Glück hatte mein Auto Allradantrieb, also kamen wir voran. Nach etwa 20 Minuten Fahrt kamen wir an einigen verlassenen Wohnwagen vorbei, aber keiner sah aus wie der, den Derek geschickt hatte. Je weiter wir fuhren, desto mehr schwand meine Hoffnung, bis Trevor, einer meiner Freunde, der hinten saß, sich vorbeugte und sagte: "Ich glaube, das ist er." Trevor zeigte auf einen kleinen braunen Wohnwagen in der Ferne. Als ich ihn richtig sah, bemerkte ich, dass er in Wirklichkeit noch schlimmer aussah als auf dem Foto. Er stand völlig allein in einer abgelegenen Gegend, ohne ein einziges anderes Fahrzeug in der Nähe. Ich parkte davor, mein Herz begann schneller zu schlagen. Und wir drei saßen einen Moment lang schweigend da.
"Und jetzt?", fragte ich.
"Gehen wir zusammen rein?", schlug Trevor vor. Aber mein anderer Freund Jason meinte, einer von uns sollte im Auto bleiben, nur für den Fall. Da ich der Fahrer war, entschied ich zu bleiben. Ehrlich gesagt störte mich das überhaupt nicht. Dieser Ort hatte eine wirklich schlechte Ausstrahlung und tief in mir wollte ich dort nicht hineingehen. Ich hatte ein ungutes Gefühl. Als meine Freunde ausstiegen, nahm ich mein Handy und war bereit, sofort den Notruf zu wählen, falls etwas nicht stimmte. Doch als ich das Signal prüfte, sah ich, dass ich nur einen Balken Empfang hatte. Der Empfang war miserabel, aber wenigstens konnte ich es versuchen. Ich sah, wie meine Freunde zögerlich auf den Wohnwagen zugingen, und je näher sie kamen, desto unruhiger wurde ich. Schließlich erreichten sie die Eingangstür, die bereits offen stand, und begannen zu klopfen. Nachdem sie 4 oder 5 Mal keine Antwort erhalten hatten, beschlossen sie, hineinzugehen. Ich blieb wachsam im Auto, und als nach etwa 5 Minuten immer noch niemand herauskam oder mir ein Zeichen gab, begann sich in meiner Brust eine beunruhigende Panik auszubreiten. Wenn sie nicht herauskamen, bedeutete das, dass etwas schiefgelaufen war. Ich wartete noch ein paar Minuten, und als ich immer noch nichts von ihnen sah, wusste ich, dass es Zeit war, den Notruf zu wählen. Zu meinem Entsetzen konnte mein Handy keine Verbindung herstellen. Das Signal war zu schwach und mir wurde klar, dass ich selbst hineingehen musste. Ich zögerte einen Moment, aber ich hatte keine andere Wahl. Ich vergewisserte mich, dass das Auto verschlossen war und ging auf den Wohnwagen zu. Jeder Schritt hallte in meiner Brust wider und ich wusste nicht, ob ich leise bleiben oder ihre Namen rufen sollte. Ich entschied mich für die Stille. Ich erreichte den Eingang. Mein Herz raste und ich schaute hinein. Doch zu meiner Überraschung war der Wohnwagen leer. Ich blickte mich um, aber es gab keine weiteren Ausgänge. Nur diese Tür und die Fenster waren geschlossen. Ich wollte nicht hineingehen, aber ich hatte keine Wahl. Vorsichtig stieß ich die Tür auf und trat ein. Abgesehen von ein paar zerbrochenen Möbeln war der Ort verlassen und meine Freunde waren nirgends zu sehen. Ich hatte keine Ahnung, wohin sie gegangen sein könnten oder wie sie verschwunden waren. Anstatt darauf zu achten, keinen Lärm zu machen, begann ich, ihre Namen zu rufen, in der Hoffnung, eine Antwort zu bekommen, aber es kam keine. Ich ging um den Wohnwagen herum, um zu sehen, ob sich etwas dahinter verbarg, aber das Einzige, was ich sah, war endlose Wüste. Alles war unheimlich still. Schließlich verließ ich den Wohnwagen und kehrte zum Auto zurück, verzweifelt auf der Suche nach Antworten. Ich beschloss, in die Stadt zurückzufahren und zur nächsten Polizeistation zu gehen. Dort erzählte ich dem Beamten alles, was passiert war. Wahrscheinlich klang ich wie ein Verrückter, aber der Polizist hörte aufmerksam zu, auch wenn ich an seinem Gesichtsausdruck sah, dass er mir nicht ganz glaubte. Ich bestand darauf, dass wir gemeinsam nach meinen Freunden suchen sollten. Als wir die Station verließen, erhielt ich plötzlich 2 Benachrichtigungen auf meinem Handy jetzt, da ich wieder Empfang hatte. Es waren Snapchat-Nachrichten, eine von jedem meiner Freunde. Mit dem Beamten an meiner Seite zeigte ich ihm die Nachrichten. Beide hatten dasselbe Foto geschickt wie Derek. Der Beamte betrachtete das Bild und schien zu erkennen, dass etwas nicht stimmte. Wir stiegen in seinen Streifenwagen und fuhren zurück zu dem Ort, an dem der Wohnwagen gestanden hatte. Aber zu meinem Erstaunen war er verschwunden. Ich konnte nicht glauben, was ich sah. Da war nichts mehr, nur leerer Boden. Zusammen mit dem Beamten fuhren wir mehrere Kilometer die Mosquito Street entlang,
und suchten nach Spuren, aber nichts. Es war, als hätte die Erde sie verschluckt. Schließlich kehrten wir ohne Antworten zur Wache zurück. Der Beamte bat mich, einen Bericht auszufüllen und versprach, mich zu informieren, falls sie etwas fanden. Obwohl ihre Familien alles versuchten und eine Suchaktion eingeleitet wurde, fand man weder sie noch den Wohnwagen jemals wieder. Das alles geschah vor etwa 12 Jahren und ich habe meine Freunde seitdem nicht mehr gesehen. Ich habe auch keine Ahnung, was mit ihnen passiert sein könnte. Ich habe mir oft gedacht, vielleicht hatte der Wohnwagen irgendeinen versteckten Raum oder einen unterirdischen Unterschlupf oder so etwas. Das sind nur meine Vermutungen, ohne Beweise. Tatsache ist, sie wurden nie gefunden. Und die Art, wie sie verschwunden sind, lässt mich bis heute nicht los. Ich denke oft an sie. Ich weiß, es klingt unglaublich, aber es muss eine logische Erklärung für all das geben. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe immer noch, dass sie eines Tages zurückkehren. Seitdem benutze ich Snapchat nicht mehr wie fast alle, aber ich habe die App immer noch auf meinem Handy, falls Derek oder die anderen mir eines Tages schreiben.